Erik Spiekermann ist ein Name, dessen Schaffen Ihnen in Deutschland bestimmt schon einmal begegnet ist. Erik Spiekermann gestaltet Schrifttypen, sehr prägnante und deshalb auch weit verbreitete. Typografie nennt sich das. Vor ein paar Tagen hat er in Mainz den Gutenberg-Preis erhalten. Die internationale Gutenberg-Gesellschaft vergibt den für außerordentliche technische und künstlerische Leistungen auf dem Gebiet der Druckkunst. Heute Abend ist Erik Spiekermann unser Gast vor acht. Schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend in den Südwesten aus dem Nordosten.
Herr Spiekermann, wenn ich mir so die Jurybegründung anschaue vom Wochenende, da heißt es ja konsequent das Erbe Gutenbergs in die Gegenwart getragen. Inwiefern sehen Sie sich denn selbst als dessen Erbe, als Pionier vielleicht sogar?
Naja, also dass diese Bewertungen sind ja immer relativ hochgehängt, damit man es sich nicht blamiert in der Öffentlichkeit, wenn da so ein komischer Fuzzi aus Berlin den Preis kriegt. Ich habe eigentlich immer noch meine Arbeit gemacht und habe das Glück gehabt, sozusagen Gnade der frühen oder späten Geburt, je nachdem von wo man kommt, dass ich relativ früh mit dem Computer angefangen habe und relativ früh gesehen habe, was der Computer auch an Schaden bringt. Also ich habe damals als eine der ersten elektronische Schriften aus Amerika nach Deutschland importiert und dadurch ganz viele Kolleginnen und Kollegen in die Arbeit gebracht, habe aber dann vor 12, 13 Jahren, weil ich ja inzwischen fast 80 bin, angefangen wieder analog zu arbeiten und eine ganz altmodische Buchdruckerei aufgemacht, also nicht kommerziell. Also ich bin wieder da, wo Gutenberg war, eigentlich allerdings mit Strom und durchaus mit Computern und habe dadurch beides verbunden, das elektronische und das altmodische Handwerk. Und das ist relativ neu und ungewöhnlich und es scheint in die richtige Richtung zu zeigen, zumindest für die Jury.
Die Buchdruckerei, das hatten Sie ja früher auch schon mal in früheren Tagen gemacht, da kommen wir später noch dazu. Andere bezeichnen Sie ja sogar als Held des Designs. Wie geht's Ihnen denn mit solchen Zuschreibungen?
Naja, es ist besser noch als Legende, weil wenn jemand sagt, ich bin eine Legende, dann bin ich ja nicht tot. Also Legenden sind ja die, die man nicht fragen kann. Also Legende höre ich nicht so gerne in meinem Alter. Ich mag auch dieses Helden nicht. Ich mache eine Arbeit, die, wie Sie angedeutet haben, keiner kennt, aber jeder benutzt. Und das finde ich diesen Rumpelschießen-Effekt. Also keiner weiß, wie ich heiße, wer ich bin, aber alle benutzen meine Arbeit. Das finde ich eigentlich am schönsten daran. Wenn ich das nicht wollte, wäre ich ja Künstler geworden oder Popstar. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte Arbeit machen, die allen nützt und Freude macht, wo aber der Autor keine Rolle spielt.
Die Schriftart Meta, die stammt ja von Ihnen. Die hatten Sie ja einst mal für die Deutsche Bundespost entworfen. Heute nutzt sie unter anderem die Stadt Mainz in großem Stil, sozusagen als Hausschrift. Was ist es denn aus Ihrer Sicht, was eben diese Schriftart auch ausmacht?
Also ich habe so eine Theorie, das geht übrigens für alle Sachen, die hergestellt werden, auch für das normale Leben, ob das jetzt Trinkgläser sind, Kaffeetassen, Stühle und so weiter. Wenn Gegenstände hergestellt wurden, ich zähle jetzt mal Buchstaben, Schriften auch dazu, die für den Gebrauch sind, für den normalen Gebrauch, dann sind sie dann am besten, wenn sie einem eindeutigen Zweck zuzuschreiben sind. Also wenn jemand morgens aufsteht und sagt, ich muss heute einen Stuhl entwerfen, weil ich muss einen Stuhl entwerfen oder ich muss eine Schrift entwerfen, weil ich muss das ausschwitzen, das wird meistens nichts. Während wenn jemand sagt, ich muss einen Stuhl entwerfen für über 80-Jährige mit Rückenschmerzen, die den ganzen Tag sitzen müssen, weil sie nicht mehr stehen können, oder ich habe eben die Schrift damals entworfen, weil die Deutsche Bundespost selig eine neue Schrift wollte für ihre Telefonbücher, kennen manche Leute ja noch, und für ihre Formulare. Also wenn die einem Zweck unterworfen ist, es aber schafft darüber hinaus, wie eben auch jener Stuhl, dann auch noch angenehm zu sein, also auch nicht den Augen weh zu tun, dann ist es ein Erfolg. Also ich glaube nicht daran, dass sowas passiert, weil man berühmt werden will oder weil einem das so beim Spaziergehen einfällt.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich müsste so eine Schriftart entwerfen, mal davon abgesehen, dass mir jetzt einfach das künstlerische Talent auch fehlt, ich würde wahrscheinlich unglaublich viel jetzt bei anderen Schriften abschauen und am Ende ja vielleicht sogar kopieren. Wie gehen Sie da vor, wenn Sie eine Schriftart entwerfen?
Genau so. Anschauen. Also ein A muss ja wie ein A aussehen und B wie ein B, sonst erkennt es keiner. Wenn man also da so erste Handschrift macht oder irgendwas Ähnliches, bringt es ja gar nichts. Es gibt sicherlich Schriften für Kekspackungen und sonst was, die man nicht sofort lesen muss. Man muss sie erkennen. Aber wenn es darum geht, in einem Telefonbuch zum Beispiel, wo ja die Schreibweise des Namens und die genaue Telefonnummer sehr, sehr, sehr wichtig sind, dann darf man sich nicht zu weit von dem entfernen, was wir, wer immer das ist, was wir 84 Millionen Deutsche so unter Schrift verstehen. Ich habe mir zum Beispiel für diesen Fall, das war Mitte der 80er Jahre, ungefähr 20 verschiedene Schriften genau angeguckt und ausgemessen aus vielen Ländern, Italien, Spanien, Frankreich, die schon eigene Telefonbuchschriften hatte. Also wie dick muss die Schrift sein? Wie breit muss der Buchstabe sein? Wie viel höher müssen die Großbuchstaben zu den Kleinbuchstaben sein? Das sind die Erfahrungen von Kollegen. Da wäre ich ja doof, wenn ich das nicht nutzen würde. Und habe daraus ein paar Hinweise abgeleitet und die habe ich eingebaut in die Schrift.
Die erste Idee ist die beste, haben Sie mal als späte Lebenserkenntnis im Zeitmagazin gesagt. Wann ist Ihnen diese Erkenntnis gekommen und vor allem auch wodurch?
Na, schon ziemlich lange. Ich habe ja sehr lange in eine große Agentur gehabt, Metadesign, mit teilweise 170 Leuten, wo man für große Auftraggeber arbeitet. Und da ist es so, dass man in einem relativ großen Team arbeitet, obwohl es dürfen nie mehr als 7 Leute sein, habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Und man arbeitet für Auftraggeber, die verschiedene Hierarchieebenen haben. Also man arbeitet sich von dem Gegenüber, den man hat, nach oben bis zum Vorstand vor, muss alle Sachen 100-mal erklären. Und jeder sagt, könnte man vielleicht da noch die Ecke rund und könnte man da das Rot ein bisschen dunkler machen. Und es ist alles Käse. Wenn ich etwas Erfahrung habe, das habe ich natürlich inzwischen, das hat man aber nach 20 Jahren auch schon, also wenn man Anfang 40 ist, dann weiß man eigentlich genau, wie es sein muss. Da muss man aber 100 Umwege fahren, meistens, weil man keinen Mut hat, weil man sich unsicher ist oder weil einem zu viele Leute reinreden. Und irgendwann hat man dann gemerkt, ich gehe doch immer wieder zu dem ersten Ding zurück, in Zukunft bleibe ich dabei. Und da sage ich den Leuten, das kauft ihr jetzt oder nicht.
Herr Spiekermann, ich kann mir vorstellen, dass man ein ganz besonders scharfes Auge so für Feinheiten und Details haben muss, wenn man Schriftarten entwickelt. Was hat Ihren Blick denn geschult?
Ich glaube, ganz einfach der häufige Umgang. Ich habe das schon oft erzählt. Ich bin ganz früh, also wirklich als Kind mit 3 oder 4 Jahren, neben einer Druckerei aufgewachsen und habe da oft viel Zeit verbracht, wenn meine Eltern mich da mal nicht betreuen konnten, weil ich hatte noch viele Geschwister und mein Vater war viel unterwegs. Dann habe ich in dieser Druckerei gesessen und rumgespielt und die Geräusche gehört, die Gerüche eingeatmet und mit Papierschnipseln herumgemalt. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das und wie ist denn das? Ich glaube, ich habe sehr früh angefangen, einfach mich dafür zu interessieren. Andere Leute, mein Sohn zum Beispiel, ist Musiker geworden, der kann eben Töne unterscheiden, die ich nicht unterscheiden kann. Ich kann Buchstaben unterscheiden, die sie nicht unterscheiden können. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach die Übung, die fröhliche Prägung, die Neugier vor allen Dingen. Ich kann keine Sache lesen, ohne zu wissen, welche Schrift das ist. Deswegen muss ich nachgucken. Deswegen habe ich auch meinen Schriftvertrieb gehabt, wo es am Ende irgendwie 17.000 verschiedene Schriften gab, die ich alle irgendwie auswendig lernen musste.
Mhm. Gilt das denn auch für das ästhetische Empfinden? Kommt das auch einfach so mit der Zeit?
Naja, wir sind alle durch das geprägt, was wir sehen. Also ich bin Gott sei Dank sehr früh schon durch Europa gereist und habe gemerkt, dass es andere Sprachen gibt. Bin auch relativ sprachbegabt, bin sehr neugierig, wie gesagt, habe mit vielen Leuten geredet und gemerkt, dass es woanders anders ist. Nicht besser und nicht schlechter, sondern anders. Und wenn man das mal eine Weile auf sich hat wirken lassen und sich neugierig in Städten umguckt und nicht nur auf sein Handy glotzt, was es noch nicht gab, Gott sei Dank damals, dann hat man einfach, kriegt man einen besseren Maßstab für verschiedene ästhetische Ansichten. Und das ist einfach eine Frage des Lernens und auch des Kumulativen. Viel sehen, viel fragen, dann weiß man auch viel.
Ihr Lebenslauf, der ist ja schon ziemlich spannend, kann man sagen. Sie haben Kunstgeschichte studiert, finanziert haben Sie das mit einer Kellerdruckerei und als Bassist in Bars. Beides klingt spannend. Ich fange jetzt erstmal mit der Kellerdruckerei an. Wie ging das denn los? Haben Sie sich da einfach die Geräte gekauft und sind dann gestartet?
Na, also erstens hatte mir mein Vater schon mit 12 so eine kleine Maschine geschenkt, die er irgendwo aufgegabelt hatte. Und ich habe dann später schon, ich bin dann mit 16 nach Berlin gegangen und habe dann hier, das war Ende der 60er Jahre, da wurden damals die ganzen großen Bleisatzdruckereien, die Buchdruckereien aufgelöst. Es fing der Offset an mit Strom und so. Und dann wurde das Zeug weggeschmissen. Ich bin wirklich durch die Stadt gefahren und habe an jeder Straßenecke mir was mitgenommen. Manchmal schwere Sachen, manchmal einfache Sachen und hatte dann plötzlich nach einigen Jahren eine Druckerei zusammen. Damals waren Lagerräume unheimlich billig und ich habe die Sachen irgendwo hingestellt. Später dann nach London transportiert, 1977 in einen S-Bahn, einen Bahnbogen, so ein Gewölbe. Ja. Und da sind sie leider alle abgebrannt, die Sachen.
Oh. Aber dann waren Sie auch noch als Bassist unterwegs, und zwar in Bars. Was für Musik haben Sie da gemacht? Also Ihr Sohn scheint ja denselben Weg dann gegangen zu sein, hatten Sie gerade auch erzählt, ne?
Na, das mit den Bars ist jetzt vielleicht, weiß ich, wer immer das erfunden hat. Wir haben auf der Straße Musik gemacht und in diversen Clubs gespielt. Damals fing so eine Folkwelle an, so 65, 66, und ich war in einem von diesen Clubs unterwegs. Mhm. Wir haben auf der Straße, dann habe ich auch mal Banjo gespielt und einen selbstgebauten Bass und Gitarre. Und dann musste ich in der Schule, weil ich auf dem musischen Gymnasium war, musste ich ein Instrument spielen. Und weil das ein philharmonisches sein musste, habe ich dann Kontrabass gespielt, was ich nicht besonders gut konnte. Bin dann auch Gott sei Dank ziemlich früher wieder aus dem Schulorchester geflogen. Was gut war, das fing nämlich morgens um 7 an. Also insofern ist meine Musikerkarriere relativ kurz gewesen, aber wie das damals so war, irgendwie hat jeder ein Instrument gespielt in den 60ern, glaube ich.
Sie haben das ja gerade schon erwähnt, Sie sind nach London gegangen mit der Familie, haben dort für ein Designunternehmen gearbeitet. Was genau haben Sie da gemacht?
Ich habe alles Mögliche gemacht, aber unter anderem bei einem relativ großen Designunternehmen, wie es hier in Deutschland gar nicht gab, hier gab es immer so drei Mann, drei Frau Buden, habe ich dann am Ende die deutschen Aufträge betreut, unter anderem, das weiß keiner mehr heute, für die Bank für Gemeinwirtschaft in Frankfurt. Die gab es mal, Ältere wissen das noch. Mhm. Und weil die Engländer das nicht verstanden, haben sie mich dann als Betreuer hingeschickt, weil ich mit denen Deutsch und sogar Hessisch schwatzen konnte. Und dann habe ich mich dann so langsam ins Design ragen. Also ich habe ja keine Ausbildung. Mhm. Aber auch da, durch Gucken, Verstehen, Nachfragen, neugierig sein, habe ich das gelernt.
Welche Rolle spielte denn Timing bei dem Ganzen? Oder wollen wir es vielleicht Glück nennen, dass Sie an der richtigen Stelle am richtigen Ort waren, zur jeweiligen richtigen Zeit?
Ja, ich glaube schon. Also ich war, wie gesagt, bin 73 nach London gegangen, war vorher schon mal in 67 da. London war damals natürlich wahnsinnig was los. Das war Swinging London, da passierte alles. Da gab es, was ich schon sagte, große Designfirmen, die es hier nicht gab. Und auch die Verbindung nach Amerika war natürlich intensiver wegen der Sprache. Meine Frau war Engländerin. Ich glaube, das hat mir ganz gut getan, also den Horizont zu öffnen, aber auch eben Sachen zu lernen, die ich später in Deutschland gut anbringen konnte. Denn ich konnte diesen Designhorizont etwas erweitern, der bei uns in Deutschland damals noch sehr begrenzt war.
Und wie gehen Sie heute durch den Alltag, durch Städte, vielleicht auch durchs Internet? Analysieren Sie da im Alltag laufend Schriften, allgemein das Design, das Sie sehen?
Naja, die Berufskrankheit habe ich ja schon gesagt. Also ich kann nichts lesen, ohne zu wissen, aus welcher Schrift das Gesetz ist, was mir zunehmend schwerfällt, weil es gibt einige Hunderttausende inzwischen. Ich gucke sehr neugierig. Ich habe ja auch ein bisschen Architekturgeschichte studiert. Also ich bin neugierig. Ich will immer wissen, warum sehen die Gebäude so aus, wie sie aussehen? Warum sehen die Straßen aus, wie sie aussehen? Was hat das mit Wetter zu tun? Was hat das mit der Kultur zu tun? Also nochmal, Neugier, wissen wollen, wie es aussieht, wie es funktioniert, war immer mein Treiber. Und weil ich mich auch heute noch allen Sachen offen halte und nicht mit dem Handy vor dem Auge, mit gebücktem Kopf durch die Stadt gehe, sondern geradeaus gucke, lerne ich heute immer noch. Und das ist, glaube ich, die beste Methode, einfach lernen.
Aber ich höre auch daraus, das Analoge möchten Sie eigentlich gern so ein bisschen auch zurückhaben, oder?
Naja, ich sehe ja die Entwicklung. Also wir haben ja nach der ursprünglichen Euphorie, fangen jetzt die Dänen und die Schweden wieder an, Schulbücher zu drucken, die waren ja weg. Wir haben alle mit dem iPad rumgemacht. Die Kinder lernen doch wieder mit der Hand zu schreiben, weil mit der Hand schreiben ist dem Gedanken doch etwas näher. Und ich muss da, wir sagen, haben wir das wunderbare deutsche Wort von begreifen. Was man anfasst, versteht man eben. Und wenn wir aufhören, Sachen anzufassen und nur noch zu wischen, also wischen ist possible, sagt man ja, dann verarmen wir, weil es eine wesentliche Fähigkeit, dass wir die Welt mit den Händen erfassen, macht ja jedes Kind, bevor es überhaupt gucken kann. Und darin möchte ich wieder zurück, dass wir begreifen, dass die Welt aus Gegenständen besteht, dass wir ein Teil davon sind, dass die Welt nicht im digitalen Nirvana stattfindet.
Unser Gast vor acht war heute der Typograf und Gestalter Erik Spiekermann. Vor wenigen Tagen hat er in Mainz den Gutenberg-Preis erhalten. Herr Spiekermann, vielen Dank, dass Sie hier in SWR Kultur unser Gast waren.
Sehr gerne.